Guten Morgen zusammen, liebe Gemeinde. Schön, euch zu sehen. Etliche habe ich ja gestern Vormittag schon gesehen, als wir beim Brunch hier waren, hier sein durften. Und jetzt sehen wir uns heute Morgen schon wieder. Halleluja. Schön, so viele fröhliche Gesichter zu sehen. Macht Spaß, ne Walter, hier vorne zu stehen und zu sehen, wie die Leute alle strahlen. Halleluja. Gottes Kraft in uns ist das Thema für heute. Und ich lese uns dazu aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, den Vers 3. Da schreibt uns der Jünger Jesu: Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Gotteskraft. Ich lese diesen Vers nochmal in einer anderen Übersetzung, in einer modernen Übersetzung. Alles, was wir zum Leben brauchen und um so drauf zu sein, wie Gott es gut findet, hat Jesus uns schon lange zur Verfügung gestellt. Durch ihn, Jesus, haben wir Gott kennengelernt. Er hat uns zu einem neuen Leben bestimmt durch seine unglaubliche Größe und Stärke. Er hat uns zu einem neuen Leben bestimmt durch seine unglaubliche Größe und Stärke. Ich bete nochmal. Herr Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst, wo du gegenwärtig bist, und dich wollen wir feiern heute Morgen, weil du der Herr bist und weil dir alle Ehre zusteht, dir allein. Aller Lobpreis, aller Jubel, aller Dank gehört dir allein, weil du der Schöpfer Gott bist und weil du uns schon geliebt hast, bevor du die Welt gemacht hast. Da hast du uns schon gekannt und schon geliebt, bevor irgendetwas entstanden ist. Und das ist so gewaltig, ja, wenn ich darüber nachdenke, kann ich immer wieder nur staunen. Und ja, mir fehlen die Worte einfach, um dir den Dank zu bringen, der dir gebührt. Herr, so danke ich dir, dass ich jetzt dein Wort weitersagen darf und dass du es lebendig machst durch deinen Heiligen Geist, dass es in uns, in unserem Denken, in unserem Handeln Veränderung bewirkt, wodurch du wiederum geehrt wirst. Amen. Vor 2 Wochen habe ich über dieses Thema schon mal gesprochen, Gottes Kraft in uns. Heute ist Gottes Kraft in uns 2.0, wenn ich mal so sagen darf. Es ging einmal um die Frage, ob heute in der Gemeinde Jesu Mangel herrscht. Weil in all den Krisen, in all den Bedrängnissen, die wir so erleben, viele Christen entmutigt sind. Und der Grund dafür, für das Elend, sind die Angriffe aus der Finsternis. Jesus sprach bei seiner Festnahme im Garten Gethsemane von der Stunde der Macht und der Finsternis. Und er stellte die Frage: Werdet ihr glauben, wenn die Stunde der Macht der Finsternis uns erreicht? Werdet ihr dann glauben, wenn alles drunter und drüber geht? Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, auch mit unserem Land und überhaupt mit Weltpolitik, Nahen Osten und Krieg in Europa und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir hoffen und wir beten, dass es uns nicht trifft. Auch wieder egoistisch, aber okay, ein bisschen egoistisch dürfen wir sein, manchmal denke ich. Aber werden wir glauben? Werden wir dem Worte Gottes glauben und dem, was Gott uns gesagt hat in diesem Wort? Er hat Lieder schreiben lassen, was er will. Werden wir dem glauben? Heute geht es mir darum, dass wir den Anfang der letzten Stunde dieser Macht Satans erleben. Wir erleben diesen Tag oder diese Zeit. Aber Jesus will uns dafür die Augen öffnen, um zu erkennen und uns entsprechend darauf vorbereiten. Der Anfang der letzten Stunde, der Anfang der letzten Stunde der Macht Satans. Sowohl im Buch Daniel im Alten Testament als auch in der Offenbarung, das letzte Buch im Neuen Testament, werden wir vor dieser letzten Stunde der Finsternis gewarnt, die über die gesamte Erde kommen wird. Und für eine kurze Zeit wird es so aussehen, als würde Satan einen Sieg nach dem anderen erringen. Der Widersacher Gottes, er schlägt zu. Aber nur für eine kurze Zeit wird es so aussehen. Es gibt diese verhängnisvollen Zeichen der Finsternis schon. Hier und dort sehen wir es. Fernsehen, Internet spucken Schund in unserer Familien aus. Institutionen, die unsere Gesellschaft früher stützten, verfallen immer mehr und mehr, brechen auseinander. Denkt man nur an die Ehe für alle. Es scheint, als hätte die Hölle auf diesem Schlachtfeld den Sieg errungen und jede moralische Zurückhaltung zerstört. Es sieht so aus, als ob Satan die Gemeinde offenbar in die Knie zwingen will, beziehungsweise gezwungen hat. Aber die Wahrheit ist, dass dem Satan nur eine kurze Zeit gegeben ist, sagt die Bibel. Er hat nur eine kurze Zeit und das weiß er. Und da schlägt er natürlich um sich und tritt um sich und wütet und zerstört und mordet und raubt. Deswegen bietet er alles auf, was in seiner Macht steht. Aber hier dürfen wir abergläubig sein. Aber Gott hat das alles schon vorhergesehen und alles mit eingeplant in seinen perfekten Plan mit dem Universum. Gott hat das alles schon vorhergesehen. Für Gott kommt nichts überraschend. Für uns kommt vieles überraschend im Leben. Wenn es was Negatives ist, dann weinen wir, jammern wir oder wir schlagen um uns. Wenn es was Positives ist, dann jubeln wir auch mal laut, ja? Manchmal auch leise, Halleluja. Ist ja so schön, mit Jesus zu leben. Ja, ja, geht ganz gut. Ja. Gott hat das alles vorausgesehen. Die Verdorbenheit, die wir heute sehen, hat ihn nicht überrascht. Gott überrascht überhaupt nichts. Egal, was passiert auf diesem Planeten, Gott überrascht nichts. Auch auf anderen Planeten ist, was da passiert. Gott überrascht nichts. Nein, er hielt schon die ganze Zeit einen Plan für sein Volk bereit. Und diesen Plan fasste er bereits vor der Erschaffung der Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, lesen wir im ersten Buch Mose in den ersten Versen. Schon vorher hat Gott diesen Plan bereitgestellt. Und es ist nicht nur ein Plan für unser Überleben, sondern damit wir überwinden. Nicht einfach nur gerade mal so noch durchgerutscht, nein, sondern damit wir überwinden, damit wir ein Leben des Sieges führen können. In jedem Augenblick unseres Lebens als Sieger hervorgehen, aus allen Nöten und Schwierigkeiten und Problemen und Anfechtungen und so weiter. Gott will nicht, dass wir überleben, sondern dass wir überwinden. Nur eins besiegt und zerstreut die Finsternis, und das ist das Licht. Licht ist stärker als Finsternis. Amen. Macht mal das Licht aus hier. Rollläden haben wir hier keine. Ne? Okay, dann warten wir bis heute Abend, wenn es dunkel ist, oder heute Nacht. Und selbst dann ist es nicht ganz dunkel. Und dann machen wir nur mal ein Streichholz an. Die Finsternis verschwindet. Gut, du siehst nicht gleich in alle Ecken, alles, jedes Detail. Wenn du ein paar Strahler anmachst, schon. Aber Licht ist stärker als die Finsternis. Jesaja schreibt in seinem Buch in Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das im Finsteren lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und ähnlich schreibt Johannes, der Jünger Jesu, in seinem Evangelium, Kapitel 1, von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Hier spricht er von Jesus. Er ist das Wort. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott, in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen und nichts, sorry, ich habe hier jetzt gar nicht weitergemacht, könnt ihr da weiterlesen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht überwinden. Die Dunkelheit konnte das Licht nicht auslöschen, konnte es nicht zudecken, dass es nicht leuchtet. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Licht symbolisiert Erkenntnis. Wenn wir sagen, ich sehe jetzt Licht, dann drücken wir aus, ich habe es verstanden, mir ist eine Kerzenfabrik aufgegangen. Licht. Erkennen wir, was uns die Bibel hier sagt. Gott ist dabei, unsere Augen zu öffnen. Herr, öffne du mir die Augen, haben wir gesungen. Herr, öffne du mir die Augen. Und er ist dabei, uns die Augen zu öffnen. Nicht, um einen siegreichen Teufel zu sehen, sondern um neue Offenbarung zu bekommen von Gott. Dass er zu uns reden kann. Unser Gott hat uns seinen Heiligen Geist gesandt, dessen Macht größer ist als alle Mächte der Hölle. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du dein Leben Jesus geschenkt hast, um Vergebung deiner Sünde gebeten hast, bist du wiedergeboren und das geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in dir und mit dem Heiligen Geist hast du gleich die Liebe Gottes bekommen. Durch den Heiligen Geist, sagt die Bibel, ist die Liebe Gottes in unser Herz hineingelegt. Und jetzt schreibt der Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Und wenn du jetzt ein Kind Gottes bist, wenn du das für dich in Anspruch nehmen kannst, dann hör jetzt gut zu. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen. Ihr habt den Kampf bereits gewonnen. Weil der Geist, der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, der in euch lebt, der euch antreibt, jetzt nicht mit der Peitsche, sondern einfach diese Liebe, die da ist durch den Heiligen Geist, die treibt mich. Die treibt mich auch zu meiner Frau, immer wieder neu. Diese Liebe treibt mich. Sie treibt mich. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht etliche Male uns das bekunden. Hab dich lieb. Lieb dich. Diese Liebe treibt mich, diese Liebe Gottes treibt mich, für Jesus unterwegs zu sein. Ihr habt diesen Kampf bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Der Geist der Finsternis, die Macht der Finsternis, die in dieser Welt zu Hause ist und hier das Regiment führt, für eine kurze Zeit. Dieser Geist von Gott ist stärker als dieser Geist, der diese Welt regiert. Und jetzt lesen wir in der Offenbarung, wie die Hölle Heuschrecken und Skorpione ausspuckt, die große Kraft haben. Wir lesen von einem Drachen, wir lesen von Tieren, von gehörnten Wesen und einem kommenden Antichristen. Aber wir kennen die Bedeutung all dieser Wesen nicht. Zumindest nicht richtig. Tatsache ist, dass wir es auch gar nicht wissen müssen. Dass wir das gar nicht alles wissen müssen. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen über den Antichristen oder das Zeichen des Tieres. Da wird so viel drumherum, Tohubabu hätte ich bald gesagt, gemacht, durcheinander, dass letzten Endes gar keiner mehr weiß, was Sache ist. Wir brauchen uns keine Gedanken darüber zu machen, zumindest keine sorgenvollen Gedanken, sondern wir dürfen uns freuen, unser Jesus kommt. Der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist, der diese Welt regiert. Lebt der Geist Gottes in dir, brauchst du keine Angst zu haben, musst du nicht nervös werden. Du darfst im Frieden Gottes, in dem Shalom Gottes ruhen und wissen, mir kann niemand etwas. Das Schlimmste, was man, kann man das Schlimmste bezeichnen, was man mir antun kann, was man dir antun kann, ist das Leben nehmen. Und dann? Was kommt dann? Der Himmel, Halleluja! Alle Christen wollen den Himmel. Wer will denn sterben? Wir müssen doch alle sterben, das wissen wir doch. Das wissen wir doch, seitdem wir denken können, rational denken können, wissen wir doch, dass wir sterben werden eines Tages oder eines Nachts, wie auch immer. Die meisten Leute sterben sowieso im Bett, ne? Also sei vorsichtig mit viel im Bett liegen. Aber wir machen uns da gar keine Gedanken drum, oder doch? Der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert. In uns lebt der Geist des allmächtigen Gottes und seines Christus. Halleluja. Paulus erklärte, dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirkt. Im Epheserbrief schreibt er, Kapitel 3, Vers 20, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Mit anderen Worten ist der Heilige Geist in diesem Augenblick in uns, in dir, in mir lebendig. Und er erfüllt unsere Gedanken, dass wir jetzt über dieses Wort Gottes nachdenken, was wir hören. Wie wirkt der Heilige Geist also in den harten Zeiten des Lebens in uns? Seine Kraft wird nur dann freigesetzt, wenn wir ihn als den annehmen, der er ist, der Heilige Geist Gottes, der all unsere Lasten trägt. Der Heilige Geist wurde uns gegeben, genau dazu gegeben, um unsere Sorgen und Lasten zu tragen. Er ist unser Beistand, er ist unser Helfer, unser Advokat, unser Anwalt, unser Fürsprecher. Wie können wir da sagen, dass wir ihn empfangen haben, wenn wir unsere Lasten nicht ihm abgeben, stattdessen sie immer noch selber tragen? Ich habe da so eine schöne Karikatur mal gesehen. Was ist hier falsch? Oben kommt jemand, hat so einen großen Rucksack auf mit Sorgen und dann bringt es zum Kreuz, oh Herr, in der Mitte dann, oh Herr, ich gebe dir all meine Last, und dann geht er vom Kreuz weg und nimmt die Last wieder mit. Hast du auch schon mal so gemacht? Hast zum Kreuz gebracht, hast Jesus alles im Gebet abgelegt und dann bist du gegangen, Herr, hilf mir, diese Last zu tragen. Lass sie doch am Kreuz. Lass sie doch dort. Er ist doch für uns ans Kreuz gegangen, damit wir diese Lasten nicht mehr tragen brauchen. Wir wissen das zwar, werde ich Glauben finden, habe ich eingangs gesagt, wenn ich wiederkomme. Wirst du Glauben haben? Denk mal drüber nach, Der Heilige Geist lebt nicht abgeschottet in der Herrlichkeit, sondern er wohnt hier auf dieser Erde, in dir, in mir. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist wohnt. Nicht im Urlaub ist mal 2 Wochen im Jahr oder 3 Wochen, sondern wohnt, ständig wohnt. Dein Körper ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Hast du das schon mal gewusst? Und er wartet nur darauf, die Kontrolle zu bekommen von uns über jede Situation unseres Lebens und über alle Nöte und Schwierigkeiten und Sorgen, dass wir es ihm abgeben, aber dann am Kreuz lassen. Wenn wir also in der Angst verharren, im Zweifel, in der Verzweiflung, in wachsender Sorge, dann haben wir nicht den Heiligen Geist als unseren Tröster, als unseren Helfer, Unterstützer, als unsere Stärke angenommen. Vielleicht sagst du, der Heilige Geist wurde gesandt, um uns die Kraft zu geben, Zeugen zu sein von Jesus Christus. Ja, das stimmt. Aber was gehört dazu, zu diesem Zeugnis, zu diesem Dienst als Zeuge? Geht es nur darum, den Menschen von Jesus zu erzählen? Erschöpft es sich darin, die Bibel zu zitieren? Genügt es, für die Menschen zu beten? All das ist richtig Teil unseres Auftrags. Aber sie umfassen nicht alles, was dazugehört. Nein, das Zeugnis für die Welt ist der Christ, der alle seine Lasten auf den Heiligen Geist geworfen hat, auf Jesus Christus. Da unten ist das nochmal so eine Karikatur. Kommen die Leute mit ihrem Rucksack und schmeißen ihn zum Kreuz. Hast du deinen Rucksack auch schon mal geschmissen oder hast abgelegt? Schön fein säuberlich, das. Wie die Thessalonicher, von denen wir vor 2 Wochen hörten, sieht ein solcher Christ überwältigende Probleme überall. Ja, aber, dieses Abergläubige trifft hier auch zu, er hat trotzdem die Freude Gottes, die Freude Jesu. Ich bin gekommen, um euch meine Freude zu geben und eure Freude soll vollkommen sein, sagt Jesus. Wir haben die Freude Jesu. Wir haben die Freude Gottes als Kinder Gottes, weil Gott unser Vater ist. Und weil der Heilige Geist unser Fürsprecher ist bei Gott. Darum haben wir die Freude Gottes. Wir vertrauen auf den Geist Gottes, der uns stärkt, der uns aus unserer Not und Bedrängnis herausführt. Und er hat ein mächtiges Zeugnis für eine verlorene Welt, weil er Freude verkörpert, obwohl er von Finsternis umgeben ist. Das Leben eines Christen bezeugt der Welt, hier ist ein Mensch, der das Licht gesehen hat. Herr, öffne du mir die Augen. Hast du das Licht schon mal so gesehen? Ein solcher Christ hat den Heiligen Geist wirklich empfangen, weil er sich vom Heiligen Geist alles geben lässt, was er braucht, um zu überwinden. Ein niedergeschlagener Christ ist kein Zeugnis, höchstens ein schlechtes Beispiel. Denk an Paulus und sein Leben. Dieser große Apostel sprach davon, dass schon das Todesurteil auf ihm lag. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 9 schreibt er, wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Nur nebenbei mal so reinfließen, lass ich mal reinfließen, das ist ein Auftrag und eine Aufgabe von dir oder an dich. Jesus sagt, Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, auf der einen Seite. Er sagt aber auch, ich sende euch, das Evangelium zu verkündigen, die Kranken zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken. Das ist der Auftrag Jesu an seine Jünger. Und ich nehme mal an, dass so einige Jünger heute Morgen auch hier sind. Dann hast du diesen Auftrag. Auf diese Weise haben wir gelernt, indem wir dem Tod ins Gesicht gesehen haben, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der auch die Toten auferweckt. Er sagt, wir waren niedergedrückt und über unsere Kräfte belastet. Wir verzweifelten sogar am Leben. Wir waren völlig hilflos. Wir sahen keinen Ausweg mehr. Und als Paulus diese aussichtslose Lage betrachtet, Dankeschön, Bedrängnis, Probleme, Hunger, Verfolgung, Kälte, Gefängnis, ein Dorn im Fleisch, wie er sich einmal ausdrückt, die Sorge um die Gemeinden, das ist auch etwas, was ihn umtrieb, die Sorge um die Gemeinden, extra geschrieben, Intrigen, Anschläge gegen sein Leben, da war seine Antwort, das ist das Ende. Es gibt keinen Ausweg. Menschlich betrachtet sehe ich nur eine Konsequenz und das ist der Tod. Der einzige Ausweg aus dieser Lage ist, zu sterben und dann bei Jesus sein. Halleluja. Wisst ihr, Gott ließ jede einzelne Anfechtung im Leben von Paulus zu. Und das zwang den Apostel, nicht auf sich selbst zu schauen, nicht auf sich selbst zu bauen, nicht sich selbst zu vertrauen, sondern völlig auf den Heiligen Geist zu vertrauen, der ihn befreien konnte. Darum war er nicht verzweifelt, sondern sagt in Epheser 6, Vers 3, hat das niederschreiben lassen, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Halleluja! Das ist doch mal eine Perspektive, oder? Am Ende als Sieger dastehen. Hier wird uns im Wesentlichen gesagt, du hast alle deine menschlichen Bemühungen ausgeschöpft, all deine Kontakte, all deine Likes und wie heißt das? Egal. All die Freunde, die du hast da über Facebook und Internet und. Alles ausgeschöpft, hat jeden geschrieben, aber du hast so 200-300 Follower in deinem Adressbuch und wie viele haben dir geschrieben? Wie viele haben dir geholfen? Du hast versucht, deine Probleme selbst zu lösen und bist am Ende deiner Möglichkeiten angekommen. Meine Möglichkeiten sind zu Ende. Und was kommt jetzt? Lass Gott ran. Lass Gott ran. Er wird deine Befreiung herbeiführen, und zwar durch den, der in dir lebt, den Heiligen Geist. Er wird es tun. Gott durch seinen Heiligen Geist. Paulus meinte mehr als nur diesen passiven Seufzer, ich werde Gott vertrauen. Nein, er sprach davon, so hilflos zu sein, so resigniert zu sein, dass man nur noch vertrauen kann auf einen Gott, der die Toten auferweckt. Wenn du mal so weit bist, ich war noch nicht so weit, doch, ich war schon mal so weit, aber nicht ich, sondern meine Enkeltochter, die Jüngste, die war gerade mal 3 Monate, 8 Wochen alt, da ist sie verstorben in den Armen ihrer Mama nach dem Stillen. Die Luft war raus, wenn ich mal so salopp sagen darf, im wahrsten Sinne des Wortes, die Luft war raus. Aber ich war nicht verzweifelt. Ich habe zwar zu Gott geschrien, aber nicht aus Verzweiflung, sondern weil ich wusste, Gott weckt Tode auf. Und dann habe ich das Wort Gottes bekannt, das Wort Gottes proklamiert. Unsere Enkeltochter heißt Noelani. Und da habe ich bekannt, das Psalmwort, Psalm 118, Noelani wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Da steht drin, zwar drin, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Aber dieses Wort gab mir der Heilige Geist ein. Erinnerte mich an dieses Wort, weil ich es schon mehrmals gelesen hatte, wusste ich, dass es drinsteht in der Bibel. Und das ist eine Verheißung Gottes. Die habe ich in Anspruch genommen. Noelani wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Noelani wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und das bin ich auf und ab gegangen im Wohnzimmer unserer Kinder. Wir wohnen zusammen in einem Haus, während sie unten auf der Straße im Rettungswagen versorgt wurde. Bin ich oben auf und ab gegangen. Bis eine Zeit, ich weiß nicht wie lange, rumgegangen ist, 3 Minuten, 5 Minuten, eine Viertelstunde, keinen Zeitbegriff hatte ich da. Unwichtig, habe ich gemerkt, jetzt bin ich durch. Volker, jetzt bist du durch, jetzt kannst du aufhören. Kurze Zeit später kamen die Kinder dann mit ihrer Tochter wieder hoch in die Wohnung. Ich habe vertraut auf einen Gott, der Tode auferweckt. Das war nicht ich, Geschwister. Versteht mich bitte nicht falsch. Das war nicht ich. Das war der Heilige Geist, das war Gott, der dieses Mädchen zum Leben erweckt hat, nicht ich. Aber Gott will mich und will dich gebrauchen, um das zu tun, damit er das tun kann. Gott hat doch nur unsere Hände auf dieser Erde und unseren Mund, unsere Münder. Nur Gott allein ist fähig, uns aus der Hoffnungslosigkeit des Todes zu retten. Paulus kannte auch seine Bibel, wo es heißt im Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja, ich freue mich an Jesus. Ich freue mich an Jesus, weil ich weiß, er ist meine Stärke. Er ist meine Rettung, er ist meine Hilfe. Er ist mein Leben. Jesus ist mein Leben. Ja, ein bisschen hänge ich auch an meinem Leben, aber das ist halt meins. Aber ich will das Leben Jesu leben, du auch. Und da, ja, das ist ewig, sowieso. Du musst nicht dran hängen, das hast du automatisch. Als Zugabe, hätte ich bald gesagt. Paulus vertraute auf die Kraft des Heiligen Geistes und Gott befreite ihn. Er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 10, er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Er hat uns gerettet, er wird weiterhin retten und auch in Zukunft retten. Also was passiert noch Angst? Weshalb wirst du noch nervös? Brauchst du nicht. Du weißt, er wird dich retten. Er hat gerettet und er wird weiterhin retten. Was für eine gewaltige Aussage hier vom Apostel Paulus. Paulus erklärt hier, der Heilige Geist hat mich aus der hoffnungslosen Situation befreit. Er befreit mich auch jetzt und er wird mich auch in Zukunft befreien. Und da darfst du deinen Namen einsetzen, wo Paulus seinen Namen hingesetzt hat. Ich wiederhole die Worte von Petrus, die ich eingangs gelesen habe, dass eine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Ist da noch nicht?
Sorry.
Danke. Dass eine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Gottes Kraft. Alles hat Gott dir geschenkt, was du brauchst, um so zu leben, wie es Gott Ehre bereitet. Denn dafür sind wir auf dieser Erde, mit unserem Leben Gott die Ehre zu bringen. Und als Bonus schenkt er uns ein gutes Leben. Nach Petrus kommt die göttliche Kraft des Heiligen Geistes nicht als Manifestation. Sie kommt zuerst durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Herrscht der Heilige Geist völlig über mich, über dich? Hast du ihm die totale Kontrolle deines Lebens überlassen? Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns rückhaltlos seiner Autorität und Fürsorge anzuvertrauen. Ein letztes Beispiel, um das zu veranschaulichen, lesen wir in 1. Mose 19. Da sehen wir Lot und seine Familie in einer schrecklichen Krise. Ihre Stadt Sodom stand das Gericht unmittelbar bevor. Deshalb sandte Gott seine Engel. Da ist immer noch nicht. Da. Danke, das ist mein Soufflöse. Dankeschön. Ja, kommt euch zugut. Da sehen wir Lot und seine Familie in einer furchtbaren Krise. Gott hatte einen Engel geschickt, um sie rauszuholen aus Sodom, weil Gott die Stadt vernichten wollte, weil die Sünde dieser Stadt zum Himmel geschrien hat. Und da wollte Gott diese Stadt vernichten, aber Lot und seine Familie wollte er retten. Lot öffnete diesem Boten des Herrn seine Tür, sie betraten sein Haus, sie hatten die Macht des Himmels, diese ganze Familie zu befreien aus dieser Stadt. Und diese Macht war in ihrem Haus. Die Macht Gottes, der Heilige Geist, wohnt in dir, haben wir vorhin festgestellt. Du hast die Autorität, die Allmacht Gottes in deinem Leben, in deinem Haus, in deiner Familie. Da, wo du bist, da, wo du fährst, da, wo du einkaufst, wo du bezahlst und so weiter und so fort an der Kasse. Die Macht Gottes ist da, wo du bist. Aber die Frau Lotz, ich konnte es sich nicht vorstellen, ihr Leben zu verändern. Als sie hörte, wie die Engel ihren Mann drängten, Sodom zu verlassen, hat sie wahrscheinlich gedacht, ich will doch unser schönes Haus, unsere Möbel, alle meine Freunde nicht verlassen. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Wir haben uns doch gerade so schön eingerichtet hier. Sind doch gerade angekommen. Ich werde beten, dass Gott das Gericht verzögert. Er muss ein Wunder für mich tun. Kennst du so ein Gebet? Schon mal gehört oder vielleicht selbst gebetet? Gott, du musst was tun. Am Ende mussten die Engel Lot und seine Familie zwingen, regelrecht aus Sodom rausschleppen. Gottes Plan war immer gewesen, sie bei ihrer Flucht zu retten. Er würde sie ernähren, er würde ihnen Klamotten geben, er würde für sie sorgen. Aber wie wir alle wissen, schaute Lots Frau zurück und starb, indem sie zu einer Salzsäule erstarrte. Hat wahrscheinlich gehört, wie hinter ihr das Feuerwerk losging, hat wahrscheinlich auch einen Lichtschein gesehen vor sich und da wollte sie mal gucken, wo ihr schönes Haus doch war und da stand er da. Er starrt zur Salzsäule. Die Botschaft der Engel war klar, Wenn ihr wollt, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dann müsst ihr die Zügel loslassen. Dann dürft ihr nicht mehr die Pferde lenken, zügeln und so weiter. Dann muss der Heilige Geist die Führung übernehmen, muss der Heilige Geist auf den Kutschbock, wenn ich dieses Bild mal weiter gebrauchen darf, sich setzen. Wenn ihr bei ihm Befreiung sucht, sagt uns die Schrift, müsst ihr eure eigenen Pläne aufgeben und bereit sein, seine Wege zu gehen. Kurz gesagt, der Heilige Geist gebraucht seine Kraft nicht, um Menschen zu befreien, die im Zweifel verharren. Ja, wir müssen bereitwillig zulassen, dass er Veränderungen in unserem Leben vornimmt, wenn das Gottes Weg ist, uns zu befreien. Viele Christen haben heute keine Befreiung erfahren, weil sie an ihren eigenen Plänen und Vorstellungen festgehalten haben. Haben es nicht zugelassen, dass Gott mal alles über den Haufen wirft und sie mal die Reset-Taste drücken und nochmal von vorn anfangen. Computer auf Werkseinstellung stellen und dann nochmal neu anfangen. Bist du bereit, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen, leiten zu lassen? Auch wenn die Stunde der Macht der Finsternis dich umhüllt, wir sind da drin in dieser Stunde der Finsternis. Wenn du betest, dann nenn ihm alles, was dich quält und sage, Heiliger Geist, ich übergebe dir diese Situation und ich vertraue auf deine Kraft, die in mir wohnt. Ich werde keine schlaflosen Nächte wegen dieser Angelegenheit mehr haben, sondern ich gib's dir ab, Herr. Und dann vertrau ihm. Schau weg von deinen Umständen. Schau auf ihn, der dir das Auge geöffnet hat. Herr, öffne du mir die Augen. Er hat ja heute Morgen dein Auge zumindest ein Stück weit, vielleicht auch richtig groß geöffnet. Vertrau dem. Vertrau Gott, der selbst die Toten wieder auferwecken kann. Und was gibt es denn noch Größeres zu tun als Tode, als das Tode wieder auferstehen in deinem Leben? Was hast du für Nöte, für Probleme? Vertraue ihm. Er hat es in der Hand. Ja, es gibt Finsternis rings um uns rum, aber du hast das Licht heute Morgen gesehen. Du hast deine Augen geöffnet bekommen. Mach es nicht wie die Frau von Lot. Und häng dich an irdische Annehmlichkeiten, die Gott uns durchaus gönnt. Ja, gar kein Thema. Aber es soll nicht unser Leben sein. Dieses schöne Haus, diese schöne Wohnung, dieses schöne Auto, diese schöne Frau, dieser schöne Mann und diese schönen Kinder. Das soll nicht unser Leben sein. Das gehört dazu, ja, und da haben wir Verantwortung von Gott. Aber Gott möchte, dass wir ihn ranlassen ans Steuer. Das Licht hat deine Augen geöffnet. Bist du bereit, ihm zu vertrauen, dem Herrn, dass er dich durchbringen wird? Glaub dem Wort, das er dir gegeben hat. 2. Korinther 1, Vers 10, damit schließe ich. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Gottes Kraft in dir. Amen. Ich möchte noch beten.